Hallihallo zu einer weiteren Folge von unserem spannenden Podcast über Branding. Ohne Bullshit natürlich. Also ja, bei dir darf auch ein bisschen Bullshit nicht fehlen. Heutiges Thema, habe ich gedacht, wieder mal sehr, sehr praxisnah, wo meint oder andere vielleicht einmal einen Knopf löst im Kopf, einen aktuellen. Und zwar so mein Übertitel «Wachstum ohne Wahnsinn». Die drei Phasen von einem Unternehmen und warum Branding die durch alle tragen kann, wenn du es dann aktiv anwendest, was wir ja immer predigen. Yes. Genau. Ja, Paul, einfach mal die Frage an dich. Kannst du dir unter dem Titel irgendetwas vorstellen, auf was ich rein will, bevor ich jetzt da das Fass öffne?
Willkommen zu Mach mal Marke. Branding ohne Bullshit mit Vince und Paul. Viel Spaß. Also das Bauchgefühl sagt, dass Branding von Anfang bis Schluss immer eine Rolle spielt. Aus der Erfahrung macht das am meisten Sinn. Aber wenn du sagst drei Phasen, überlege ich gerade, welche die drei Phasen sind. Und dass wahrscheinlich in jeder der einzelnen Phase andere Branding-Aspekte eine andere Gewichtung haben. So vielleicht schnell starten und dann etablieren und am Ende wirklich die Standfestigkeit hinbekommen. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Okay. Ja, also es geht ein bisschen in die Thematik rein. Also Spoiler-Alarm. Ich habe mir das eigentlich selber mal aus dem After gezogen, die Definition nach Beobachtung und vielen Gesprächen. Auf was ich raus will, jede Firma durchläuft die drei Phasen früher oder später. Also es hat nicht irgendwie einen Anfang oder ein Ende. Für mich sind das so eher Stadien, wo man einmal eher in dieser Phase ist, dann wieder einmal in der nächsten. Oder am Anfang kämpfst du zum Beispiel um zu überleben, oder? Dann frisst du die Arbeit. Und wenn du denkst, du hast es geschafft, dann verlierst du Wachsamkeit. Oder? Und, ja. Heute will ich eigentlich auf die Sachen eingehen, was in jeder Phase gefährlich ist, zu was es führen kann. Und wie du in jeder Phase mit Strategie und Branding eigentlich die durch das Chaos wühlen kannst. Genau. Jetzt zum konkreter werden. Ich glaube, wenn ich jetzt das erste sage, dann weisst du, auf was ich raus will. Und zwar das erste Stadium, das ich mal so definiert habe, ist, wenn du zu wenig Aufträge hast, aber zu viel Angestellte.
Das ist eine undankbare Phase, wenn man da gerade drin
ist. Das ist, genau. Also was heißt das konkret? Du hast Leute, du hast Personal, du hast gutes Personal im besten Fall, aber die Aufträge fehlen. Also der Cashflow stottert. Oder? Du hast vielleicht zu früh skaliert, bist all-in gegangen, aber du hast zu wenig geplant. Oder? Und du hast zwar ein bisschen Beschäftigung, aber keine Produktivität. Also niemand weiß, wofür er steht. Oder? Und hast jetzt du aus dem Bauch raus, wenn wir ins Thema Gefahren reingehen, was könnten das für langfristige Gefahren sein, wenn du dich zu lang in so einem Stadium aufhaltest? Zu wenig Aufträge, zu viel Mitarbeiten.
Ich bedenke, dass sich da eine ganze Menge Frust anstaut. Dass man beginnt, unzufrieden zu werden, weil es nicht läuft. Dass man beginnt, Schnellschüsse zu starten, weil man denkt, die könnten helfen. Im Sinne von, also ganz praktisch gesagt, dann müssen wir halt mit Google Ads Werbung beginnen, damit wir mehr gefunden werden. Dann müssen wir schnell einen Instagram-Kanal machen. Irgendjemand hat gehört, dass auf YouTube Shorts ganz gut gehen. Und dann geht man direkt rein und versucht damit, alles abzudecken oder man versucht, den Funnel aufzubauen oder was auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die dir angeboten werden und die mir das Versprechen haben, die lösen deine Probleme. Aber eigentlich fehlt dir an dem Stadion ja komplett die Basis und das Hinterfragen, warum läuft es denn gerade nicht? Du hast ja da in dem Stadium ein cooles Team. Du hast Leute, die eigentlich für dich Werbung machen können in deinem Team, weil sie ja für deine Marke arbeiten, für dein Unternehmen. Und die sind frustriert, weil es nicht läuft. die haben vor allem auch Angst, weil sie das Gefühl haben, die nächste Person, die gehen muss, könnten sie selber sein. Und das sind ja undankbare Voraussetzungen, um dann voller Freude neue Kundschaft zu gewinnen. Aber wenn es nicht läuft, hat es ja meist irgendeinen Grund. Und eigentlich musst du erst an den Grund ran, um rauszufinden, woran liegt es wirklich, bevor du jetzt anfängst, auf Instagram zu sagen, kauf mich, kauf mich.
Ja, also eigentlich nach meiner Liste fast alles, sogar sehr Punkt gut. Für Punkt wiedergeben.
Ich den Branding
zum ersten sicher mal. Ja, nein, man, das ist immer lustig zum sehen, aber wir schon mal gesagt, wir wissen das Thema vom jeweils anderen nicht. Ich habe jetzt das Thema mitgebracht, Paul hat keine Ahnung. Und darum ist immer wieder schön zum sehen, dass man eigentlich so gleich denkt. Genau. Ja, wie du es gesagt hast, also eine von der grössten Gefahren ist eine Sinnkrise im Team. Also jeder fragt sich auf einmal, ja, was machen wir da eigentlich, oder? Was läuft? Was geht ab? Sie sind so ein bisschen im Leeren, im Strudel vom Leerraum, oder? Die zwei Gefahren, hast du auch super gut gesagt, das sind so die Kurzschlussentscheidungen, die man anfängt zu treffen. Man wird unvorsichtig, man wird nervös und agiert dann einfach irgendwo ins Blaue rein, anstatt halt sich eben an die Strategie zu halten, die man vielleicht einmal definiert hat. Oder? Und das kann sein, eben mit irgendwelchen komischen Massnahmen, wie du gesagt hast, man probiert einfach alles aus, aber nicht recht. Nur wenn man gehört hat, ja, es funktioniert vielleicht. Man tappt vielleicht genau in so Ad-Fallen rein. Oder jeder Guru ihren Scheiß verkaufen will. Schlussendlich zahlst du einfach Haufen Geld. Vielleicht bringt es auch etwas, aber weisst halt nicht. Aber ist auch vielleicht Gefahr da, dass du dann einfach alles annimmst an Anfragen und Aufträge, wo gerade kommt. Und so gehst halt weiter in den Strudel rein. Oder? Also du stellst einfach Quantität vor Relevanz.
Genau, den Punkt habe ich vergessen.
Du. Ja. Und du als Chef, du wirst irgendwie zum Getriebenen, oder? Statt zum Strategen. Halt, weil alles so ein bisschen überhitzt ist, oder? Und was eigentlich mein klarer Grund dafür ist, woran liegt das? In den meisten Fällen, muss ja nicht immer, aber in den meisten Fällen ist, du bist nicht klar positioniert. Oder? Also, Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck, sondern Ergebnis von Klarheit. Oder? Und ich meine, in den meisten Fällen ist es einfach so, du bist irrelevant für die Leute, für das Marktsegment. Du machst zwar alles, aber nichts gescheit. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern das ist einfach in den Köpfen der Leute. Und das wird halt so wahrgenommen.
Ja.
Genau.
So, eine Möglichkeit ist ja, dass man einfach weitermacht stur und hofft, dass irgendeine neue verkaufsoptimierte Website hilft oder der Funnel oder was auch immer dir da versprochen wird und angeboten wird. Die andere Variante ist, dass du zu schnell ausscherst, was du gerade meintest, von wegen du nimmst jeden Auftrag an. Du hast das Gefühl, na, wenn die eine Sache nicht passt, dann probiere ich jetzt schnell drei andere Dinge parallel aus und hoffe, dass irgendwas davon greift. Aus meiner Erfahrung sind es aber meist Kleinigkeiten, also eher so kleine Stellschrauben, die man anders machen muss, die man anders einstellen muss, damit der Laden wieder läuft. Mhm. Und Positionierung, ja. Ich glaube bei dem Punkt noch, das ist ja nicht dieses ich bin Tischler, ich verkaufe Holzprodukte für Häuslebauer und Hausbesitzerin da draußen, sondern das darf ja konkreter sein. Oder du lässt es so offen, aber du fokussierst das im Hintergrund. Also nicht auf dem Platz, was auf der Website steht, sondern im Hintergrund für dich genauer, auf welche Zielgruppen du zugehen möchtest und für wen du relevant bist. Ganz entscheidender Punkt, hatten wir auch schon mal in der Positionierungsfolge abgedeckt. Es ist noch immer die Verpackung. Also du bist positioniert vielleicht immer noch für Häuslebauer unter 40, die gerade frisch eingezogen sind. Und du gehst in der Positionierung rein, indem du nicht sagst, ich habe für dich das passende Holzprodukt oder das passende Einbau, den passenden Einbauschrank oder was auch immer, sondern du gehst rein und sagst, ich schaffe dir eine Wohlfühlatmosphäre zu Hause, wo du deine Kinder noch großziehen kannst in dem Haus und was auch immer. Also du erzählst die Geschichte anders.
Genau, ja. Als Ergänzung kann ich da jeweils noch drei mögliche Strategien, die kurzfristig helfen könnten, oder auch langfristig, und natürlich langfristig dann, oder, um dann halt einfach aus dieser Situation rauszukommen. Weil es halt, ja, sehr gefährlich ist, oder? Du hast jetzt einige Sachen gesagt, bin ich voll bei dir.
Aber vielleicht das nochmal strukturiert. Das ist besser.
Ja, ich habe einfach gedacht, ich meine, schlussendlich bringt es auch niemandem, wenn man dann einfach wie die plumpe Antwort gibt, ja, musst halt einmal an die Strategie, weil das ist ja teilweise auch etwas längerfristig, oder man muss sich auch mal die Zeit, die Energie freischaufeln, um halt in Ruhe das mal angehen, oder? Aber bei den meisten bringt es ja aktuell krass in so einem Stadium. Ja, wer nimmt
sich da die Zeit, oder?
Was können, also, eben genau, und was kann man denn aktuell wirklich so kurzfristig machen, dass man halt ein Stück weit das stabilisiert? Und da habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, das ist dann halt mehr Vertriebsarbeit, Fleissarbeit, einfach wirklich 3 Vertriebsaktionen pro Tag. Also sich halt schnell schauen, okay, wo es noch gelaufen ist, was ist dort anders gewesen, mit was für Leuten habe ich zu tun gehabt, habe ich vielleicht, keine Ahnung, eben, du hast zum Beispiel Schreiner oder Zimmermann gebracht, gibt es vielleicht irgendwas wie Architekten, wo ich früher viel zusammen geschafft habe oder so. Und dann rufe ich denen einfach mal an, oder? Also, ja, einfach mal Fokus suchen und dann einfach anrufen, anschreiben, nachfassen, vielleicht auch bei Sachen, die noch off sind. Also halt aktiv werden.
Genau. Wenn du Positionierung optimieren willst, kannst du auch ehemalige Kundschaft anschreiben oder anrufen, nachfragen und vor allem auf den Punkt eingehen, warum die damals bei dir gekauft haben. Was war der entscheidende Punkt, dass sie gesagt haben, mit dir mache ich das Ganze? Und in welcher Situation waren die damals, dass du die 2 Punkte besser verstehen kannst, weil du dann genauer sagen kannst, das sind Leute, die brauchen das Produkt sehr schnell, die brauchen meine Dienstleistung, damit das 10 Jahre lang hält. Also was sind wirklich die ausschlaggebenden Punkte, Bedürfnisse? Dann verstehst du dich selber besser und kannst da besser nach außen kommunizieren. Und die sind vielleicht Punkte, die komplett fehlen, die dir gar nicht bewusst sind, dass die ausschlaggebend sind, weil du immer dachtest, das ist ein anderer.
Vielleicht auch noch Fragen. Zum Beispiel vor allem in der Baubranche ist es halt so, der krasse Preisdruck. Oder? Man lässt Offerten raus und alle probieren halt Unternehmen noch mehr drosseln. Aber wenn es an dem liegt, vielleicht einfach mal sagen, hey, wir haben ja mal zusammen geschafft. Die Qualität hat dir ja gefallen. Wie ist es denn mit denen, die jetzt zusammen schaffst? Die sind zwar günstiger, aber stimmt Qualität? Oder kommen sie zweimal? Weil schlussendlich bist du dann meistens teurer. Also vielleicht auch mal probieren, argumentieren. Bei Sachen, die halt ja nicht geeignet haben. Einfach eben nachfassen, reden mit den Leuten. Genau. Punkt 2 wäre einfach Teamkommunikation auf Augenhöhe. Also keine Show machen, sondern ehrlich sagen, wo man steht. Weil vielleicht hat der eine oder andere auch mal noch, keine Ahnung, eine Bekannte, wo etwas weiss oder ja, die Leute wissen meistens mehr, als was man denkt. Und wenn man ehrlich ist, auf Augenhöhe, auch wenn es eine scheisse Situation ist, nützt es meistens doch mehr, als was es schaden könnte.
Unbedingt, und lass Leute mitwirken. Ja. Also Menschen freuen sich immer, wenn sie gebraucht werden, immer, wenn sie helfen können, immer, wenn sie mitziehen können, auch wenn die Stimmung gerade auf Kante steht, sage ich mal, ist es trotzdem toll, wenn man das Gefühl hat, als Team gehen wir daran und retten den Kahn aus dem Dreck, statt das Gefühl zu haben, Chef oder Chefin hinter verschlossener Tür versucht, irgendwas zu reißen und irgendwann wird man wütend drauf, weil es nicht funktioniert und alle sind unzufrieden. Also dann lieber in der Situation Team zusammenpacken und gemeinsam eine Lösung suchen. Und Leute sind kreativ, wie du meintest, die haben auch alle Kontakte und Ideen.
Ja, dritter Punkt für kurzfristige Sachen wäre für mich noch so Mini-Kampagnen starten, vielleicht. Also einfach zum Beispiel 1-2 Angebote, die man hat, bündeln, ein cooles Paket zusammenstellen und das halt aktiv und gezielt auch bewerben. Oder? Also wenn man weiss, zum Beispiel, keine Ahnung, die Gemeinde, wenn man jetzt bei dem Holzbau-Thema bleibend gemeint, will irgendwas wie, keine Ahnung, 5 neue Spielplätze machen oder Spielplätze erneuern, dann bewerben doch aktiv, hey, wir können auch irgendwas wie Holzklettersachen machen oder was auch immer. Also weißt, einfach mal vielleicht ein bisschen über den Tellerrand raus schauen und das Zeug dann aber auch wie aktiv bewerben, auch direkt im Umfeld.
Ja, einfach immer nachfragen und Möglichkeiten anbieten. Ich dachte gerade, wegen Gemeinde und Handwerksbetrieb, ich kenne hier bei mir in der Gemeinde wirklich einige Handwerksbetriebe und einer hatte mir neulich erzählt, dass er von der Gemeinde immer übergangen wird, was Ausschreibungen betrifft. Die kommen dann an im Nachgang und sagen, ach, dich haben wir vergessen zu fragen, beim nächsten Mal. Und das nächste Mal kommt einfach nicht. Der ist jetzt super frustriert, den ärgert es richtig, dass die Ausschreibung immer nur an andere Leute geht, aber nicht ihn, der ja selber in der Gemeinde aktiv ist. Gleichzeitig kannst du jetzt entweder dich zu frustriert zurückziehen und sagen, dann halt nie wieder. Oder du gehst aktiv hin und sagst, woran liegt's? Also was braucht ihr von mir, dass ich mitmachen darf? Kann ich euch irgendwie entgegenkommen? Brauchen wir irgendwie, habt ihr bestimmte Bedürfnisse, die ich euch nicht geben konnte? Also versucht einfach immer ins Gespräch zu kommen. Ja, mehr als nein und ich habe keine Lust auf das Gespräch, können die Leute nicht entgegnen. Und dann hast du es wenigstens versucht.
Ja, also hast du vollkommen recht. Ich doppel gerade nach und zwar mit langfristigen Sachen. Du hast ja auch noch ein paar Sachen angesprochen. Erster Punkt hast du so angeschnitten schon. Und zwar, mal die ganze Markenpositionierung, Markenstrategie, ja, vielleicht einmal überdenken, oder? Also, wer sind wir, für wer, was machen wir, wofür stehen wir? Halt einfach einmal Klarheit schaffen, vielleicht, wenn es ein Unternehmen schon länger gibt, hat man sich, ja, von dem Ursprung zu weit entfernt einfach, oder halt, wie soll ich sagen, der Markt generell ist einen neuen Weg eingeschlagen und man ist vielleicht einfach auch nicht mehr, ja, auf Kurs. Also das kann sehr viel natürlich ausschlaggebende Punkte haben, aber so quasi unter dem Strich ist halt einfach wie die Grundlage, die Markenstrategie, die Positionierung deckt sich nicht mehr mit dem aktuellen Bedürfnis vom Markt oder von den Leuten. Und dort ist meistens darum der Hund begraben.
Absolut. Ja. Aber das fällt unglaublich schwer, wenn du da tief drin steckst. Da wieder rauszukommen, ja, und den Blick zu öffnen und zu sagen, ich guck mir mal an, wo der Markt gerade steht. Weil der meiste Fall ist, wenn du es schon verpasst hast, mitzubekommen, wo der Markt steht, ist der Markt so weit weg, dass du da gar nicht leicht wieder reinkommst. Also es geht natürlich, aber du musst das schon aktiv angehen. Und da hilft es wirklich, also ich überlege gerade so eine Methode, aber vielleicht hilft es wirklich zu sagen, tu noch mal so, als wärst du Anfänger und müsstest dich jetzt innerhalb des Marktsegmentes neu auf eine Position bewerben. Geh einfach auf Bewerbungssuche. Wer hat offene Stellen? Wer bietet was an? Guck ein bisschen rum. Du suchst jetzt eine Unternehmung, wo du gerne lange einsteigen möchtest. Was natürlich Quatsch ist. Du bist der Chef, Chefin von deinem Unternehmen. Aber versuch mal diesen Perspektivwechsel. Und wenn dir das nicht gelingt, frag einfach Leute, die sich aktuell bewerben in dem Gebiet, falls du da irgendwie rankommst. Da ein bisschen nachzufragen, wonach die Ausschau halten, was denen wichtig ist. Weil an die Leute kommst du mitunter leichter ran als an deine Zielgruppe und an deine Kundschaft, je nachdem, wo du unterwegs bist. Aber das hilft dir, den Markt besser zu verstehen und auch Bedürfnisse zu verstehen. Wonach wird aktuell geguckt? Was macht ein gutes Unternehmen aus? Was ist da relevant? Obstkorb, Kaffeemaschine oder vielleicht was ganz anderes?
Ja, finde ich gut, der Punkt für dich.
Genau. Und dann kannst du ja immer noch mal zurückgehen und auf deine Basis eingehen. Das ist natürlich ganz entscheidend. Also von diesem Raum öffnen hin wieder. Und deshalb tun wir, was wir tun in dem Bereich, in dem wir aktiv sind.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, Kooperationen starten. Also mit irgendwas, wie soll ich sagen? Es gibt ja auch viel Gruppierungen. Zum Beispiel, wenn wir eben bei dem Bau bleiben, gibt ja auch viel Firmen, die sich zusammenschliessen. Das heisst, wenn der eine auch viel Anfragen hat, wo er gar nicht mehr nachkommt, dann verteilt er die Arbeit auf die anderen. Und das ist dann eigentlich wie so ein Clan, wo sich dann halt einmal, ja,
ein bisschen wie unterstützt. Wie Mafia bloß sympathisch.
Wie Mafia bloß sympathisch, genau. Oder halt generell halt eben auch wieder dort mal vielleicht aus dem eigenen Marktsegment raus und dort irgendwas wie Kooperationen starten. Keine Ahnung. Vielleicht ist man dann der neue Hausschreiner von allen Hotels in der Gegend oder wie oder was. Also absolut. Einfach mal probieren, weiterdenken. Und Kooperationen sind ja meistens langfristig und sollten ja eigentlich immer dann allen Parteien einen Mehrwert liefern. Genau. Als dritter Punkt habe ich aufgeschrieben, wenn es wirklich an der Sichtbarkeit hapert, vielleicht einmal studieren mit einer Content-Strategie. Und das heisst jetzt nicht einfach, dass du stupid irgendwelche Insta-Videos aufladen sollst, sondern wirklich mit Klarheit, mit Strategie, was nützt dir konkret? Wo könntest du etwas anfangen, wo halt raussticht, wo die Kundschaft abholt, wo du gesehen wirst, oder? Das kann, keine Ahnung, das regionale Tagblatt sein, das kann irgendwas wie eine Messe sein, eine regionale, wo man halt einmal einen Stand macht. Einfach etwas, wo man gesehen wird. Dass die Leute sehen, ah, die gibt's, die sind am Start.
Ja. Oh. Und da mein super Experten-Bonustipp hinterher, mach das, was du selber gerne anschaust, wo du selber gerne bist, was du dir selber gerne geben möchtest und mach das genau so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Also versuch nicht, irgendwas zu machen, worauf du eigentlich keine Lust hast, gerade was so Social Media Content angeht. Da musst du nicht dem Trendzug hinterherjagen und versuchen, dann lustige Reels zu machen oder was auch immer. Wenn dir das nicht liegt, mach's nicht. Oder nutz die Möglichkeit, die technische, und mach's dann aber auf deine Art und Weise. Mach's trocken, mach's mit deinem Humor, den du hast, probier es aus. Also das ist ja eine super Möglichkeit, um schnell rauszufinden, Leute mögen es oder Leute mögen es nicht. Und auf Messen kann ich auch bloß empfehlen, wenn dir halt die klassische Messe, auf der du immer bist, nicht mehr liegt und du dich da nicht wohlfühlst, dann besuch halt eine andere Messe, wo du dich gerne aufhältst und guck, ob du da mit deiner Dienstleistung, mit deinem Produkt irgendwie reinpasst. Manchmal ist das ja und auf einmal bist du in einem völlig neuen Marktsegment unterwegs. Da machst du halt als Tischler nicht mehr Sachen für den Bau, sondern du machst halt die perfekten Gaming-Schreibtische für Hardcore-Zocker und bist auf der nächsten Gaming-Messe unterwegs. Also du darfst kreativ werden.
Das ist genau der Punkt. Also vielleicht eben nochmal probieren. Keine Ahnung, ich mache das ja öppe. Jetzt Ende Mai ist es Luzern Oldtimer-Mess hinter dem Fußballstadion. Und da gehe ich auch her, weil ich ja eher im nostalgischen Branding unterwegs bin. Wer weiß, da quatsche ich auch mit den Leuten. Und vielleicht hat er gar auch Bock, zum das Projekt zu starten. Oder?
Ich hoffe, dass wir dann mindestens 100 neue Follower haben.
du fischst halt wie, wie soll ich sagen, in einem anderen Teich, anstatt halt als Schreiner auf die Schreinermesse zu gehen. Geh halt mal als Schreiner an die Landwirtschaftsmesse. Wo Bauern sind. Auf die
Oldtimer-Messe. Also guck dich um.
Genau, wo Ställe brauchen, wo eben Oldtimer, wo keine Ahnung, irgendwas wie Unterstände brauchen oder was auch immer. Und da kommt man teilweise mit komplett neuen Ideen und trifft halt Leute, wo man zuerst gar nicht auf dem Schirm gehabt hat, aber wo sich dann eigentlich wie, ja, wunderbare Synergien ergeben können. Genau.
Und als Schreiner hast du es eh gut oder als Schreinerin, dann kannst du auf jede Messe gehen und selbst wenn du dir nicht zusagst, kannst du im Notfall immer sagen, dann mache ich halt Messebau. Auch irgendwas mit Holz. Hauptsache die Leute sind nett.
Yes. Gut, das wäre das erste Stadium gewesen. Das zweite wäre das genaue Gegenteil. Also zu viele Aufträge, aber zu wenig Mitarbeitende. Oder? Greif noch schnell vor. Was heisst das in der Realität? Du hast deine Anfragen stapeln sich, also du gehst unter in Arbeit, aber du bist im Reaktionsmodus. Also ähnlich wie vorher, einfach du gehst einfach im Stress unter, weil zu viel kommt. Oder? Du sagst zu Projekten ja, wo dir teilweise auch schaden. Also es sind mühsame Leute, scheiß Arbeit, wo im Verhältnis zu dem, was gezahlt wird, einfach nicht rendiert. Ja, du machst dir einfach die Arbeit wie selber schwer. Oder? Und der dritte Punkt ist, Qualität sinkt teilweise auch, weil das Team hustelt sich einfach kaputt. Oder? Ja, also kenn viel, was so geht. Und die sind halt auch im Reaktionsmodus, auch im Scheiß, aber halt komplett das Gegenteil. Oder? Was sind langfristige Gefahren für dich, Paul?
Für mich? Alle im Team sind genervt. Es kommt keine gute Qualität mehr raus. Also eigentlich die Punkte, die du schon gesagt hast. Ich würde gerade beim Team immer gucken, wer es letztlich abbekommt. Also explodiert das irgendwann intern im Team, dass man sich da gegenseitig auf die Nerven geht? Explodiert das im blödesten Fall im Umgang mit Projekten oder mit Kundschaft? Das wäre natürlich ganz zu vermeiden, bist du am Ende unfreundlich zu den Kunden, die ja nun überhaupt nichts dafür können, dass du gerade zu viel Stress hast, wirst du ungenau in deiner Arbeit, macht sie weniger Spaß, also verlierst du wirklich die Leidenschaft mit der du das ja eigentlich machen wolltest oder mit der du mal angetreten bist. Sprich, da gibt's echt viele Sachen, die eine Rolle spielen und die dir da einiges zerhageln können. Dir fehlt einfach komplett die Luft zum Atmen. Und ich musste die ganze Zeit an dieses blöde Wort Prozesse fehlen denken. Also es kommt halt schnell zu dem Punkt, dass du sehr, sehr unzufrieden wirst, weil du das Gefühl hast, es läuft nicht mehr so, wie du das mal wolltest. Es ist vielleicht finanziell gut, weil viel rumkommt, aber du machst dich auch gerade kaputt. Und langfristig ist es ein Zustand, den du nicht halten kannst. Also alle Menschen, die ich kenne, die langfristig sich kaputt machen, mich inbegriffen, funktionieren irgendwann nicht mehr gut. Das kommt immer auf eine negative, auf ein negatives Ergebnis. Und mit dem kann niemand, also mit dem machst du auch dein ganzes Umfeld kaputt. Ich glaube, das ist noch so die persönliche Anmerkung. Also wenn dein Team schlecht behandelt wird, weil zu viel los ist, dann ist das Team auch nicht nett zu den eigenen Familien. Du bist selber nicht nett zu deiner eigenen Familie. Das sind dann meist die Leidtragenden im Hintergrund. Und irgendwann läuft es nicht mehr.
Ja, also es deckt eigentlich all die Gefahren ab, die ich aufgeschrieben habe.
Ja, aber du hast die sortiert. Ich habe einfach so.
Ja, nein, aber es ist ja das eigentlich, du kannst ja einfach in einem Satz sagen, du sagst zu allem ja, aber du verlierst dich dadurch, eben, du hasselst dich kaputt. Und irgendwann fliegt dir eigentlich alles um die Ohren, oder? Und was man aber da sagen muss, das ist ja eigentlich ein Luxusproblem. Weil in den meisten Fällen, wenn man in Arbeit untergeht, dann spricht das ja für dich. Und das vergessen schon mal viel. Oder die sind dann irgendwann halt in dem Strudel drin. Ja, oder Scheissdreck, bist nur noch am Funktionieren, du bist so ein bisschen im Fließbandmodus, oder? Mhm. Aber eben die Qualität kann auch sinken, dann irgendwann. Oder die Mitarbeitenden, die künden innerlich schon, wenn es nicht schon einer nach dem anderen gehen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Ja. Oder? Und das ist halt, es ist ein Luxusproblem, aber es ist sehr, sehr gefährlich. Ja, also was halt auch wie rauskristallisiert ist, dass das halt dir Klarheit fehlt. Das ist eigentlich, ja, wieder das Ähnliche wie am Anfang. Oder? Und was das heisst, was man machen kann, ist, haben jetzt da wieder drei kurzfristige Sachen aufgeschrieben.
Ich glaube, ich weiß das erste. Oder eins davon. Das wäre Preise erhöhen.
Ja,
oder?
Das habe ich nicht mal aufgeschrieben.
Aber das ist jetzt wirklich.
wenn's schon läuft, willst du es ausführen? Oder soll ich, oder?
Nee, mach weiter, aber ich habe dann Punkt 4 mit Preise erhöhen. Oder machen wir das einfach Punkt 1, Preise erhöhen. Okay. Also wenn du zu viele Anfragen hast, dann geh einfach mit den Preisen hoch. Mach, gerade wenn das Leute sind, genau, auf die du eigentlich keinen Bock hast, wo du dir dann schon denkst, bei der Anfrage, das wird wieder ewig dauern, verzögert sich, es ist nervig, macht mir keinen Spaß, ich habe keine Luft, ich will es eigentlich gerade nicht, dann nimm den Preis, der für dich schon unverschämt hoch erscheint. Wenn die Leute trotzdem ja sagen, dann ist gut, aber du wirst auch fair bezahlt.
Ja, das ist und in den meisten Fällen, also es ist eigentlich so, blöd gesagt, simple Mathematik, wo sich eigentlich in allen Fällen, wo man das mal gemacht hat, hat sich das bestätigt. Und zwar, wenn du aufgehst mit den Preisen, dann werden weniger Anfragen kommen, aber der Gap mit den Preisen, mit dem kommst du eigentlich genau wieder auf das Gleiche an Umsatz, aber du hast dementsprechend weniger Aufträge. Also es gleicht sich eigentlich aus in der Regel. Klar, jetzt nicht auf den Prozent genau, aber als Faustregel, do it. Oder? Und wenn du dann immer noch in Arbeit untergehst, dann habe ich jetzt drei Punkte. Das erste wäre vielleicht einfach mal, geht ein bisschen in das rein, weil viele machen vielleicht auch, ja, der Fehler kannst du nicht sagen, aber sind so ein bisschen in der Sympathie fallen. Also weißt du, sie kriegen vielleicht viele Anfragen von bekannten Kollegen oder halt langfristigen Kunden und dann ist man so in dem Sympathie-Korsett drin. Man geht nicht mehr nach Marge, sondern eher eben nach Sympathie. Und das sollte man eigentlich wegkommen. Man sollte halt ehrlich mit den Leuten sagen, hey, look, Marktsituation sieht so aus, wir müssen wegen dem und dem mit den Preisen rauf. Ich hoffe, es ist okay. Und für die meisten ist es ja voll okay, weil es hat ja eben einen Grund, warum die immer wieder kommen. Oder? Wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Life goes on. Aber die meisten sagen, hey, ja, ist doch gut, gute Arbeit soll ja auch bezahlt werden und es bringt dem Kunden auch nichts, wenn du in einem Jahr Konkurs gehst, weil du einfach keine Leute mehr hast, weil alle verheizt sind, plus du selber auch.
Oder? Absolut. Ja, ja.
Genau. Punkt 2, was viele mal ein bisschen ausblenden, ist vielleicht Freelancer gezielt einsetzen. Also ja, die sind halt meistens teurer, aber lieber ein bisschen teurer als billig und langfristig überfordert, oder? Dabei. Dafür bist du wieder flexibler, oder? Wenn du jetzt halt einmal für 3-4 Wochen einen brauchst, ja, dann zahlst du halt im schlimmsten Fall das Doppelte, als wenn du einfach einen Angestellten hast. Aber wenn sich das wieder leiht, die Phase, dann ist er ja auch schnell wieder weg. Alle sind happy und es geht weiter, oder? Und du kannst dir halt damit Zeit holen. Weil das Finanzielle ist ja meistens dann nicht das Problem, sondern halt ja Energie, Zeit. Und dritter Punkt ist vielleicht einfach mal eine gezielte ja, Team-Audit einberufen. Halt wirklich schnell schauen, was geht ab und dann halt wirklich auch klare Rollen definieren. Also wer macht was und was ist Bullshit, was kann wegfallen, was kann wegfallen. Oder wie gesagt, das war ja im ersten Stadium gewesen, mit den Leuten reden. Weil die wissen oder hätten meistens auch ganz viele Ideen.
Genau.
Finde ich gut. Und langfristig hast du wahrscheinlich auch wieder 3 Punkte, oder?
Ja. Willst du noch etwas sagen oder soll ich einfach da reingehen?
Nee, du darfst gerne da rein. Ich habe eine Idee, was es sein könnte, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was du dir da notiert hast.
Okay. Erster Punkt, wo praktisch, wie soll ich sagen, die wenigsten auf dem Schirm haben, sage ich mal, es ist 1a, also Punkt 1.1 und Punkt 1.2. Punkt 1.1 wäre Quereinsteiger fördern. Sehr viele Branchen ja, sagen, ja, sie haben keine Fachkräfte, oder? Ja, dann schau halt mal bei Verwandtengewerken und dann musst du sie halt eine Zeit lang ein bisschen ausbilden auf das, was du machst. Oder? Denn, letztes Jahr habe ich mal da bei Schiffswerft in Luzern habe ich eine Anzeige gesehen für Schiffsmechaniker. Und die haben wirklich geschrieben, Quereinsteiger willkommen, keine Fachkenntnisse vonnöten. Für Schiffsmechaniker.
Ich verstehe es voll. Also ich verstehe vor allem nicht, wie man immer sagen kann, die müssen alle x Jahre Berufserfahrung haben und genau aus dem Fachbereich sein und top qualifiziert. Wenn die Leute Bock drauf haben und die in dein Team reinpassen, sind das die besseren Leute für dich. Dann hol die rein, aber dann sei halt offen, dann lass den Lebenslauf weg und sag den Leuten, schickt mir eine A4-Seite oder schickt mir einen langen Text, wo ihr raufschreibt, warum ihr Schiffsmechaniker werden wollt oder was auch immer. Und wenn das nach einer ganzen Menge Motivation klingt und nicht gerade nach KI-generierten Text und die Leute dem ersten Eindruck auch fit sind und Lust haben, bei dir anzufangen zu arbeiten, dann gönn denen doch die Möglichkeit. Also ich kann mir keine bessere Person für mein Team vorstellen, als eine, die nicht super motiviert ist und sagt, hey, pass auf, morgen geht's los, sag mir, was zu tun ist, ich fass mit an, ich mach mit. Das ist doch super.
Ja, genau.
Punkt 1, Punkt 2 wäre für mich Kooperationsprogramm. Wie teilweise, also wie in den USA üblich oder auch ja, bei unseren Nachbarn. Deutsche oder Österreich macht es das auch. Und das heisst konkret, gang mal an die Schule. Mach mal in einer Oberstufe einen halbstündigen Vortrag über dich, über dein Unternehmen, über dein Gewerk. Also von 20 Schneuz hat immer einer Bock zum Anpacken. Oder halt keine Ahnung. Was kommt halt darauf an, was man macht, oder? Weil viele sagen dann halt immer, die Jungen wollen nicht, die Jungen sind zu faul, die wollen sich die Hände nicht mehr dreckig machen oder generell nicht mehr arbeiten. Ja, mal schon. Sprich sie halt einmal direkt an. Zeig doch halt auch, wie geil deine Firma ist, dein Gewerk, dein Handwerk. Also ich spreche jetzt eher so ein bisschen aus meinem nostalgischen Ding raus, weil die meisten verpassen dort so viele Chancen. Das sind meistens so interessante Sachen, auch nicht so alltägliche Sachen, aber hey, bring das Feuer mit, was du mal gehabt hast und steck andere damit an, oder? Um das geht's. Und das ja, kann und genauso sein. Zu.
Ich glaube, das ist, also mit diesen ganzen Vorurteilen, die sind alle faul, die haben keinen Bock zu arbeiten und so, kommst du nicht gerade weit, wenn du bei denen das Feuer entfachst und sagst so, keine Ahnung, in meinem Betrieb könnt ihr den lieben langen Tag an alten Autos rumschrauben oder was auch immer und Dinge ganz machen oder so. Also geh wirklich auf die, auf diese Basis ein, die deine Arbeit ausmacht, warum das eine tolle Arbeit ist. Du hängst den ganzen Tag mit Menschen ab oder du bist in einem tollen Team oder was auch immer. Also formulier es halt so, dass es wirklich, dass es ehrlich ist und dass es nicht die platte Arbeit ist, sondern das, was eigentlich dahinter steht. Und damit kannst du Leute begeistern. So, und dann kommen die gerne. Und wenn du willst, dass die gerne bei dir arbeiten, dann frag halt nach, was die dafür brauchen. So kann ja sein, dass die besonders gerne 4 Tage 10 Stunden arbeiten und dafür den 5. frei haben oder 5 Tage 7 Stunden arbeiten und gerne mal eine Überstunde machen oder was auch immer. Also da kannst du dir ja auch fragen, hängt es jetzt echt von der einen Stunde ab, dass ich zu der Person, die richtig Lust hat, dass ich zu der Nein sage? Also ist die eine Stunde dann mehr Bedeutung für mich als eine top qualifizierte Person? Ich glaube, diese inneren Scheuklappen und Vorurteile musst du einfach mal ablegen und sagen, dann mache ich halt, dann versuche ich es, dann probiere ich es, dann gebe ich der Person eine Chance mit ausgestreckter Hand. Also beim Verkaufen bist du ja auch so wahrscheinlich, dass du freundlich bist. Dann sei auch freundlich zu den Leuten, die bei dir anfangen wollen.
No. Ja, oder halt eben, mach selber auf die aufmerksam. Eben, gang halt mal einen Schritt zurück, eben, Schule, probier Lehrling holen, Lehrling sind sowieso zu Gold. Weil wenn du dort einen guten Job machst, dann hast du ja im besten Fall das Leben lang. Sorry, also wenn du ein guter Arbeitgeber bist und das ist ja das Ding für dich, dann hast du ja ewig. Und das ist
aber
ja
da genau das Gleiche. Also wenn ich, wir können alle mal zurück überlegen, welche Fächer uns in der Schule wirklich gefesselt und gepackt haben und warum. Und meistens hängt es mit irgendeiner Lehrperson zusammen, die für das Fach einfach gebrannt hat, also die wirklich Feuer und Flamme war, mir, keine Ahnung, Biologie beizubringen oder mir eine Fremdsprache beizubringen oder mir Physik beizubringen oder was auch immer, die wirklich mit Begeisterung das Ganze gemacht hat und mich nicht durch irgendwelches Lernmaterial geprügelt hat, in Anführungszeichen, und gesagt hat, du musst das können und wenn du es nicht kannst, dann wird aus dir niemals eine anständige Person werden. Das ist doch völliger Quatsch. Aber wenn du das ähnlich machst mit deinen Lehrlingen da draußen und nicht die ganze Zeit diesen harten Drill an den Tag legst, sondern einfach diese Begeisterung weitergibst, warum du mal mit dem Beruf begonnen hast, dann werden die Leute auch bei dir bleiben. Das ist einfach ein Geben und Nehmen. In welchem Umfeld, in welcher Familie fühlst du dich denn wohl? Wo du die ganze Zeit angeschnauzt wirst, wo du zur Schnecke gemacht wirst, wo du klein gehalten wirst, wo getan wird, du hättest die ganze Zeit keine Ahnung. Also wenn ich so mit dir umgehen würde, Vince, würdest du mir auch irgendwann den Vogel zeigen und sagen so, nee, dann mach's halt ohne mich. Und dieser Rollenwechsel, dieser Perspektivwechsel hilft. Das ist ja eh Grundregel Nummer 1 beim Branding. Überleg mal, wie es bei den anderen ankommt, was du da gerade verzapfst.
Ja, was eigentlich drauf aufbaut, ist auch Rolle und System systematisieren. Also, wer ist für was zuständig, Ziel, Tools, alles ready, bevor jemand Neues kommt, oder? Und dort vor allem auch, spreche ich aus Erfahrung, Thema Lehrlingsausbildung. Hey, in wie viel fucking Betrieb, wo ja eigentlich meistens auch, ja, der Chef der Lehrling, Lehrmeister ist zum Beispiel, der noch ausbildet, hey, die verheizen so viel gute Lehrling, weil sich einfach niemand die Zeit nimmt, um die gescheit unterstützen oder eben denen nur schon die Freude zu geben. Klar hast du teilweise irgendwelche Vögel, die gar nichts auf die Reihe kriegen, aber ich finde halt dort wird die Wiese, sorry, ein Militär gemacht, einen Lehrling ausgebildet. Meistens hast du kein Mitarbeiterproblem, sondern ein Führungsproblem. Oder? Klar gibt es Ausnahmen, weil jetzt auch nicht alles über den gleichen Kamm scheren, aber hey, dann halt die Freude, ja. Es hat ja einen Grund, warum die gekommen sind. Also dann streu deinen Funken, wo du mal gehabt hast. Oder wo du immer noch hast. Oder? Und dann wird sich das ausbreiten im Unternehmen. Und das geht eigentlich direkt zu Punkt 3. Und das ist halt wirklich so ein bisschen das Employer-Branding, wo viele auch so ein bisschen separat sehen, wo aber gleich einfach ein fester Bestandteil ist von einer Marke. Zeig interne Sachen, Zeitblick hinter der Kulisse. Und das geht halt auch wieder in das Sichtbarkeitsthema vom ersten Stadium. Zeig halt auch einmal, was haben denn deine Leute davon, wenn sie bei dir arbeiten? Wie ist die Stimmung im Team? Und es geht nicht immer nur um den Lohn. Es geht halt wirklich auch um Kultur, Firmakultur, um den Umgang und die Arbeit an sich, wie das gefördert wird. Ja, zeig Einblick vom Alltag. Und früher oder später werden das Leute sehen und feiern und Bock haben, um in dem Unternehmen zu arbeiten.
Und das hat so viele Facetten, dass wir zum Thema Kultur echt mal eine eigene Folge machen müssten.
Genau, ja. Soll ich zum letzten Punkt gehen?
Ja, ich glaube, einer ist mir noch eingefallen. Neben den Aspekten, die du genannt hast. Ich glaube, dass wenn du dich hinterfragst, woran es jetzt wirklich liegt, dass so viele Aufträge sind, dass du nicht hinterherkommst, dass das Team das alles nicht schafft, hilft es, glaube ich, schon einmal in Punkt Organisation, Struktur, Prozesse reinzuschauen. Läuft das alles? Oder gibt es da Unstimmigkeiten? Gibt es blöde Leerlaufzeiten, die dich behindern oder von der Arbeit abhalten? Gibt es vielleicht Unproduktivität im Sinne von, da müssen Leute ewig lang den Prozess dokumentieren und könnten eigentlich schon auf der nächsten Baustelle sein und irgendein Feuer löschen oder was auch immer. Also es gibt wahrscheinlich viele Punkte, die man da optimieren kann. Und es soll jetzt nicht der klassische Take sein von wegen, damit deine Leute noch mehr arbeiten können und schneller fertig werden. Nein, mach's denen einfach leicht. Also eine gute Prozesse und gute Struktur macht es uns allen leicht, das zu machen, was wir eigentlich machen wollen. Nämlich gute Arbeit und unseren Fokus da zu setzen. Und gerade wenn du viel zu tun hast, dann brauchst du gute Prozesse, die für dich arbeiten und die dich nicht die ganze Zeit aufhalten und behindern. Sprich, wenn du all die Punkte, die wir jetzt die ganze Zeit schon beredet haben, durch hast, hilft es, da nochmal reinzugehen und zu überlegen, welcher Prozess unterstützt mich denn, unterstützt mein Team bei dem, was wir jeden Tag machen? Und da hilft es absolut, das Team zu fragen. So, was nervt euch bei den ganzen Prozessen? Was unterstützt euch? Was wünscht ihr euch? Wo können wir optimieren? Was brauche ich vielleicht auch von euch, was ihr mir geben müsst oder was auch immer? Also da einmal rein optimieren und dann ausprobieren.
Ja. Darum sind wir das Zweite. Guter
Punkt. Lauter gute Ideen hier.
Yes. Also eben die Folge wird, glaube ich, die längst. Wir sind jetzt erst beim dritten Ding.
Aber das wird ein ordentliches Cut.
Ja. Ich hoffe, sie hilft auch, meint der andere. Genau.
Wir machen dann Kapitelmarken, da kann man springen.
Genau. Also, drittes Stadium. Und das finde ich persönlich das tückischste von allen. Und zwar ist es, alles läuft. Alles läuft und es ist gut, alle sind happy. Jawohl. Was heisst das konkret in der Realität? Du hast ein gutes Team. Traumleute. Du hast volle Auftragsbücher. Weiss ich, wie lange voraus. Und du hast eine stabile Marge. Du fühlst dich sicher. Aber du entwickelst dich auch nicht weiter. Die Routine wird zur Falle. Du wirst betriebsblind. Gibt's viele Beispiele. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Yes. Was sind Gefahren in deinen Augen?
Ja, den ersten hast du schon gesagt. Du wirst betriebsblind. Du wirst bequem, faul. Das sind jetzt so alles die Vorurteile, die man dann hat. Aber es kann halt schnell passieren, dass du in dem, ich will gar nicht sagen Trott, aber im Alltag einfach so drin bist, dass du nicht mehr die Augen offen hältst. Was gibt's um dich herum? Was passiert gerade in deinem Marktumfeld? Was machen die anderen gerade? Gibt's neue Entwicklungen? Also wenn du sehr bequem wirst da drin, dann fehlt dir halt auch der Anreiz, dich weiterzuentwickeln, neue Innovationen zu wagen, im Sinne von halt einfach mal Dinge ausprobieren. Es gibt meist irgendwelche Dinge, die man weiterentwickeln und optimieren kann. Auch da zu gucken, dass dein Team sich nicht irgendwann langweilt. Also es muss schon immer was passieren, damit Leute mit Begeisterung weitermachen. Wenn es dann irgendwann in den Trott reinfällt und Leute nur noch abarbeiten, hast du auch wieder ein Problem. Sprich, eigentlich, um diesen Zustand zu halten, der für mich sich irgendwie wie auf so einer Bergspitze anfühlt. Also du bist nicht in dem einen Tal und nicht in dem anderen Tal, aber das ist halt ein wackeliger Zustand. Und um den zu halten, musst du die ganze Zeit was tun. Also du musst die ganze Zeit dranbleiben, aktiv bleiben, deine Marke stärken, vorsorgen auch für die Zukunft, weil Dinge können sich ändern Und wir haben die letzten Jahre alle erlebt, wie schnell eine Krise reinhauen kann und dann steht kein Stein mehr auf dem anderen. Sprich, da so ein bisschen Vorsorge betreiben, fit bleiben. Ein bisschen wie, du bist gerade gesund, du ernährst dich gesund, du gehst regelmäßig in Sport treiben, du hast einen guten Schlafrhythmus, du liest gern Bücher. Das wäre so im Lebensstil her, wäre das der Idealzustand. Aber da musst du trotzdem dranbleiben und den halten. Was braucht's dafür? Motivation. Braucht's vielleicht auch mal bewusst Urlaub? Braucht's vielleicht mal bewusst einen Tapetenwechsel? Weil dieser Zustand ist kein statischer.
Disziplin.
Disziplin. Ja, vielleicht auch das. Hohe Disziplin ist der Tipp von Vince. Okay, gut.
Ja, nein, du hast eigentlich sehr gut alles, fast alles schon zusammengefasst. Dann so schnell, kurz und knapp wiederholen. Innovation stoppt, also du wirst einfach kopierbar. Niemand hinterfragt Entscheidungen. Also man nimmt es einfach so, wie es bestehend ist, oder? Und du merkst spät, dass sich der Markt verändert hat. Kodak zum Beispiel dazumals, oder? Die Koryphäe in der Analogfotografie, wo Digitalfotografie gekommen ist, sind sie einfach stehen geblieben und oder? Ist ja jetzt wieder am Co, so ein bisschen das Nostalgische. Finde ich gut. Aber ja, für sie dazu war es nicht so schön gewesen. Also es heisst einfach, Marken, die nicht neugierig bleiben, die werden austauschbar, oder? Und Substanz heisst, du entwickelst dich, auch wenn du es nicht müsstest. Oder geht vielleicht ein bisschen das hin, was du als letztes gesagt hast. Darum habe ich gesagt, Disziplin. Also Motivation ist ja gut, um etwas anzufangen. Das ist ja auch gut, wenn jemand das Rebranding machen will oder das Branding. Aber du brauchst Disziplin, die rohe Disziplin, wie du gesagt hast, um es halt auch durchzuziehen. Kohärent durchzuziehen und auch kontinuierlich, regelmäßig.
Ja, und da hilft dir eigentlich perfekt die Positionierung. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist es nämlich der Punkt, dass wenn du ein Produkt hast, das Produkt vielleicht auf Ewigkeiten perfekt passt, ein bisschen wie der Kodak-Film. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, ein perfektes Produkt ist wie der Tisch, der perfekte Esstisch. Und es kann aber passieren, dass sich Lebensrealitäten weiterentwickeln. Dass wir nicht mehr am Esstisch essen, sondern dass in Zukunft alle am Sofa machen, weil irgendwelche Influencerinnen oder wer auch immer uns das empfohlen hat, weil sich auch Lebensrealitäten weiterentwickeln. Und irgendwann will dein Esstisch, der noch so perfekt ist, niemand mehr haben, weil sich Modelle geändert haben, weil wir anders leben, anders miteinander umgehen. Was kannst du dann haben? Dann hast du im Idealfall eine perfekte Positionierung, die genau weiß, welche Bedürfnisse du eigentlich befriedest mit deinem perfekten Esstisch, den du herstellst und weiß, ich stelle eigentlich keinen Esstisch her, ich bringe Menschen in einem Ort an einem Gegenstand zusammen. Dann ist es halt der Sofatisch demnächst, den du herstellen kannst. Du bleibst dir treu, dein Produkt entwickelt sich weiter und bleibt aber ganz nah an der Zielgruppe, an den Grundbedürfnissen, denn die ändern sich nicht so schnell. Es ändern sich dann eher Gewohnheiten. Und andere Aspekte, ganze Lebensumstände können sich ändern. Aber diese Grundbedürfnisse, die wir alle haben, die bleiben gleich. Und wenn du dich daran verortest und positionierst, dann kannst du dich immer weiterentwickeln.
Ja.
Ich glaube, ich würde jetzt ein anderes Beispiel nehmen, aber Esstisch passt auch.
Ja, nein, das ist super. Vielleicht nochmal zusammengefasst, ja, was du jetzt auch wieder alles gesagt hast. Eben, so quasi regelmäßig vielleicht ein Marken-TÜV machen, vielleicht alle 6 Monate. Hey, schauen, wie sieht's aus? Webseiten, Sprache, Leistungen prüfen. Ist alles noch stimmig? Entspricht das noch alles dem? Vielleicht auch der Vision, die man einmal definiert hat? Oder einfach dem Ziel, wo man sich gesetzt hat? Ist man auf Kurs? Oder? Dann, zweiter Punkt, aber Störfaktoren zulassen. Also eben mal außerhalb schauen und vielleicht auch einfach einmal, keine Ahnung, einen Nachmittag lang mit dem Team so ein bisschen, weißt du, kann ich, träumen. Und zwar nicht einfach nur blödeln, sondern einfach mal sagen, hey, look, jeder definiert jetzt einmal das Worst-Case-Szenario, Stichwort Corona, oder? Und dann diskutiert man im Plenum drüber, was könnte man denn, was haben wir denn für Handlungsspielraum, wenn so etwas passiert? Keine Ahnung, jetzt, keine Ahnung, irgendeine Fabrik. Was machst du, wenn, keine Ahnung, zwei Wochen keinen Strom hast? Bist du abgesichert auf das? Oder was wäre Worst Case? Was würde passieren? Oder würdest du sofort bankrott gehen? Das ist sowieso das Problem. Oder ja, was für Herausforderungen kommen da für so? Also quasi Eventualplanungen starten, definieren. Oder? Und halt Feedback, habe ich ja schon gesagt. Einfach Feedback reinholen von Kunden, von Mitarbeitern sowieso immer. Was nervt, was fehlt. Einfach immer am Ball bleiben. Immer schauen, nicht faul werden. Oder? Und langfristig kann ich mir noch aufgeschrieben, Zukunft gestalten statt verwalten. Also halt auch mal, ja, Blick über den Tellerrand, vielleicht mal neue Zielgruppen testen. Vielleicht, ja, irgendwelche Produktabwandlungen machen, wie du gesagt hast, eben vom Esstisch zum Sofatisch, neue Märkte prüfen. Ja, und zwar nicht all in, sondern einfach mal schnuppern. Was für Optionen gibt's, bieten sich an. Ja. Der zweite Punkt wäre Kulturpflege bewusst machen. Also halt Werte, Ritual, interne Kommunikation. Hat das interne Band noch stärker wird, oder? Genau. Und dritter Punkt, was halt, ja, auch immer helfen kann, ist, man holt sich Mentoren ins Spiel. Externe Impulse von Leuten, wo irgendwas wie, ja, Spezialisten sind auf ihrem Fachgebiet, vielleicht ein bisschen mehr wissend in einem Themengebiet als du, oder? Also einfach mal Ego weg und halt auch mal, ja, um Rat fragen.
Ja, genau.
Ich habe noch einen Punkt. und das wäre wirklich deine Marke zu pflegen. Also genau herauszufinden, wofür du eigentlich stehst, unabhängig von den Produkten, warum du das machst, gibt es da eine größere Idee dahinter, die eine Rolle spielt. Und ich musste irgendwie im Kopf gerade an IKEA denken, weil ich mir denke, sowas wie Einrichtungsgegenstände ändert sich nicht so schnell wie Mode und dann trotzdem häufig. Also die haben jährlich neue Kollektionen, andere Produkte bleiben statisch. Das sind wie so die Hauptprodukte, die einfach immer da sind bei IKEA, wenn du da hingehst. Dann andere Sachen passen sich dem Trend an und es gibt aber auch Innovationen, sprich IKEA versucht auch eigene Produktideen neu in den Markt zu integrieren. Sprich, es deckt eigentlich all die Positionen ab, wie drei Zukunftsszenarien. Was passiert, wenn sich Lebensrealitäten ändern? Dann können wir uns anpassen und haben die passenden Produkte dazu. Wir können mit unseren Produkten Lebensrealitäten ändern, indem wir neue Dinge ausprobieren, die wir herausgefunden haben. Und wir bleiben aber auch uns selber treu, indem wir bestimmte Produkte seit Jahrzehnten auf die Art und Weise anbieten. Und gleichzeitig die Augen offen halten und immer daran denken, worum es eigentlich geht. Also IKEA ist der Everybody's Darling, glaube ich, von den Archetypen her. Sprich, für alle da. Und versucht allen ein schönes Gefühl zu schaffen durch ein gemütliches Zuhause. Und dieses gemütliche Zuhause schaffen für alle Leute, das ist so die Grundidee, die hinter allem steht, was IKEA macht. Und wenn man das für sich, für seinen eigenen Betrieb rausgefunden hat, bleibt man einfach agil. Da bleibt man wandelbar, dass man sich bestimmten Dingen anpassen kann, dass man genau weiß, welche Dinge sich nicht anpassen. Also was ist das Fundament? Und man kann dann halt auf unterschiedliche Szenarien reagieren.
Genau.
Und die Marke ist ohnehin die größte Versicherung, die man hat. Also selbst wenn sich Lebensrealitäten ändern und bestimmte Krisen kommen, sei es jetzt nochmal Corona oder was auch immer, dann greifen wir als Menschen sehr gerne auf Dinge zurück, die uns Halt geben. Und das können Dinge sein, an die wir schon lange gewöhnt sind, wo wir genau wissen, aber das Produkt bleibt mir treu, das nimmt mir jetzt niemand mehr weg, das gibt mir Sicherheit und das machst du nicht nur als Produkt, das machst du eben auch als Marke. Diese Sicherheit geben und zu sagen, ich bin für dich da, ich habe auf die Krise, in der du gerade steckst, habe ich die Antwort, weil ich dir schon davor 20 Mal helfen konnte. Und das schaffst du nicht als Produkt, das schaffst du als Marke.
Ja, genau. Ja. So quasi mein Schlussplädoyer zu dem Ganzen. Wieder mal ein Satz. Probiert, um das zusammen wursteln, verpacken. Es ist einfach, jede von diesen drei Phasen fordert die anders. Für den einen gibt's noch eine mehr, für den anderen macht das jetzt gar keinen Sinn, was wir da diskutiert haben. Aber jede Situation fordert die anders, oder? Aber du brauchst halt, wie du gesagt hast, ein solides Fundament. Und ich bin halt jetzt auch der Meinung, mit einem durchdachten, ganzheitlichen Branding steckst du ganz viel von dem ab. Oder? Und das nicht als PDF, eben zu einem Ordner, sondern halt wirklich als Strategie, als Werkzeug, als Versicherung, wo der Entscheidungen abnehmen kann. Oder? Also genau in so Fällen, keine Ahnung, kein Mitarbeiter, wissen wir, da hat man ja schon mal eine Strategie definiert, hey, was funktioniert für uns? Und dann setzt man die einfach um und kommt so schneller wieder aus dem Loch raus. Für das ist das gedacht. Und wenn irgendjemand Hilfe braucht in dem Thema und sagt, ich komme einfach allein nicht weiter, darf er sich sehr gerne an den Paul wenden.
Für einen, oder an den Vince. Oder einfach die Folge nochmal hören.
Genau.
Vielleicht hilft das ja.
Yes, genau.
Ja. Wir denken auf jeden Fall sehr gerne mit und ihr habt jetzt wahrscheinlich schon ein gutes Gefühl bekommen, ob wieder irgendeinen Zahn ziehen konnten oder Licht ans Fahrrad machen konnten, was auch immer. Im Gespräch merkt man dann meist sehr schnell von außen guckend, was gerade fehlt und worum es wirklich geht. Aber als Übung hat das Vince heute wunderbar vorbereitet, einfach mal zu schauen, wo steht man gerade. Ist es zu viel von dem einen, zu wenig von dem anderen oder ist es genau die Mitte? Für jeden Zustand, durch den man gerade geht, gibt es entsprechende Möglichkeiten, um da rauszukommen oder den Zustand zu halten oder sich für die Zukunft abzusichern.
Ja, in dem Sinn würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und gute Zeit.
Bis dahin. Danke dir, Vince.
Danke, genau. Tschüss.
Ciao. Ihr habt es bis zum Ende geschafft. Vielen Dank dafür. Hinterlasst uns gerne Likes, Kommentare, was auch immer und viel Spaß beim Machen. Bis bald.